Alle ganz herzlich, wir fangen an. Wir loben unseren Heiland, preisen unseren Heiland, geben unserem Heiland Dank. Ich freue mich ganz riesig, dass Peter wieder da ist. Wir geben ihm einen Applaus und heißen ihn ganz herzlich willkommen. Preis dem Herrn. Siehst, die Leute haben dich vermisst, Peter. Wir haben dich gern und dich lieb. Eigentlich steht es dort 7 Jahre, aber trotzdem. Das ist schon besser 1 Jahr. Lasst uns aufstehen und lasst uns Gott loben und preisen. Halleluja.
Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du bist der Schöpfer, der Heiland der Welt. Ich will dich loben. Ich will dir danken. Ich will dich preisen. Preis Gott, unser Herz ist voller Dank. Lob und Dank. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend, wir wollen uns über die sichtbare Welt unterhalten. Dein Wille geschehe, auf Erden wie er bereits im Himmel geschieht. Und das wollen wir übersetzen. Gebet und Glaube und so weiter, der Wille Gottes will sich materialisieren. Das ist mein Thema, Materialismus. Ich will sehen, ich will was zum Fassen, zum Greifen haben, was erleben. Das ist unser Thema. Also der Glaube und das Gebet, der Wille Gottes wollen sich materialisieren. Und weißt du, es nützt nichts, nur ich glaube an Gott. Also, dass da oben irgendjemand ist, Gott will hier runterkommen, Gott will bei uns wohnen. Die Hütte Gottes unter den Menschen steht in der Offenbarung. Ich möchte euch einladen zuerst einmal, dass ihr euch auch materialisiert. Und zwar morgen Abend, 19 Uhr, soll sich jeder von euch materialisieren, wieder da sein, wieder ankommen. Das Thema morgen wird sein, wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Wie bleibe ich immer an dem Thron Gottes? Oder wie nehme ich Gott immer mit? Wie wird Gott mein Begleiter? Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Wir werden über die Gegenwart Gottes uns Gedanken machen. Dann am Sonntag haben wir 2 Gottesdienste um 10 Uhr. Werde wählerisch, werde penibel, werde also ein Feinschmecker, geistlich, werde wählerisch. Nimm nicht alles an, glaub nicht alles, prüf alles. Sei kritisch, werde wählerisch. Und ich werde so weit also am Sonntag früh gehen, ich werde dich motivieren, nicht alles zu schlucken, nicht alles als bare Münze zu nehmen und nicht alles, was glänzt, ist Gold. So werde recht wählerisch. Du bist schon so oft ins Fettnäpfchen getappt. Du hast so viele Fehler schon inzwischen gemacht, weil du nicht aufgepasst hast. Werde wählerisch, ist mein Thema. So, dann am Sonntagabend ist eigentlich alles, was wir jetzt hier ab heute haben, ist Vorbereitung für den Sonntagabend. Bring deine Not zu Gott. Ein besonderer Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Bring deine Not zu Gott. Schreib deine Not. Bring irgendwie dein Anliegen zu Papier. Die Bibel sagt, oder David sagt einmal, ich will mein Herz Gott ausschütten. Bring deine Not zu Gott. Nicht zum Menschen, nicht zum Seelsorger, nicht zum Pastor. Bring deine Not zu Gott. Das ist die Adresse, wo du deine Lasten loswirst. Bring deine Not zu Gott. Was deine Not auch immer sei, bring sie ihm. Und dann erst red mit Menschen, wenn du ihm die Not gebracht hast. Wenn du ihm das gesagt hast, was dich bewegt und beschäftigt. Also eine ganz tolle Botschaft hat Gott mir, oder ganz tolle Botschaften für diese Abende gegeben. Und wir werden am Sonntagabend intensiv für deine Nöte beten. Bring deine Not zu Gott. Was es auch immer heißt. Heute Abend, wie Gebet den Willen Gottes materialisiert. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Dieses Gebet werde ich mir anschauen, betrachten, das Vaterunser, da steckt unheimlich viel Sprengkraft drin. Wenn du das anständig betest, sorgfältig betest, singend, vielleicht solltest du das Vaterunser singend beten, denn das kommt ganz anders raus, so getragen, nicht so schnell runterleiern, sondern dein Wille geschehe, wie er bereits im Himmel passiert. Das Gebet ist eine Art des Glaubens. Es materialisiert den Willen Gottes, bringt den Himmel auf Erden, bringt uns in einen anderen Zustand. Der Beter wird verändert. Der Beter steht unter Spannung, unter Strom, unter Gott, unter Herrlichkeit, unter Gegenwart des Herrn. Der Betende steht auf einem anderen Level. Er ist versetzt in eine andere Welt. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch anfängt zu beten, da öffnen sich die Fenster des Himmels für ihn. Und dann kommt was rüber. Es kommt was rüber. Vielleicht anders, als du gedacht hast. Anders, als die Menschen es denken heutzutage, Gebet. Manchmal denken die Leute wie beim Automaten, ich schmeiße was rein und unten muss was rauskommen. Nein, da wird zuerst mal was verarbeitet. Im Gebet bitten wir, dass Gott zu uns kommt. Also, der Wille Gottes wird materialisiert oder manifestiert. Aber das Wort manifestiert ist mir so auf dem Geist. Ich möchte was Praktisches, was Reelles, was Sichtbares, was Greifbares haben und greifbare Ergebnisse. Dein Wille soll Frucht bringen, hier auf dieser Welt. Gott besucht uns, wenn wir beten. Er tritt auf den Plan, er erfüllt seinen Willen und seinen Plan, was er mit uns vorgehabt hat, das, er realisiert etwas. In dem Moment, wo du und wo wir anfangen zu beten, wird etwas realisiert. Ein Programm wird eingeschaltet und eine Lawine beginnt zu rollen. Gebet ist der Weg, wie der Mensch etwas von Gott bekommt, wie Gott sich materialisiert. Du bittest, du redest mit Gott und Gott sagt, ich schicke schon abgeschickt. Noch ehe sie bitten, ist es schon abgeschickt. Gott weiß, was du brauchst, aber er will gebeten werden. Und durch das Gebet dringt Gott in deine und meine Wirklichkeit hinein. Dinge werden positiv, verändern sich zum Positiven. Oder du kannst das Positive, das Negative ganz anders auffangen. Wer betet, der betritt den Grenzbereich. Und immer an der Grenze, weißt du, mittendrin im Land, da ist alles ruhig, die wissen gar nichts vom Krieg, aber an der Grenze, da gibt es immer Spannungen. An der Grenze, da gibt es immer Kampf, immer im Grenzgebiet. Da, oder an der Grenze ist immer was los. Und der Mensch, wo betet, der geht an die Grenze. Der wagt sich über die Grenze sogar. Er wagt von seinem Irdischen in das Himmlische hinein und sagt, Vater, dein Wille geschehe. Das, was da drüben, was du an deinem Thron hast, was du uns versprochen hast, das, was du uns verheißt hast, bring rüber, dass ich über die Grenze nehmen kann. Also Beter sind Schmuggler. Geistliche, göttliche, himmlische Schmuggler. Und das Gebet ist so ein Schmuggelpfad. Wenn du das einmal richtig entdeckt hast und wenn du mal das Schmuggeln, die Vorzüge, die Segnungen eines Schmuggelns entdeckt hast, dann willst du nur noch ein Schmuggler sein. Schmuggler Gottes. Du nimmst vom Thron Gottes aus dem Zentrum, aus der Mitte, aus der Herrlichkeit und du bringst das in deine Dunkelkammer rein, in dein altes Leben, in deinen Alltag, in deine Familie. Beter sind also geistliche, göttliche Schmuggler und die bringen etwas in Bewegung. Gebet ist der Schlüssel, das uns die Grenze aufmacht und indem du kommst und du ein Gebet sprichst. Und am Gebet merkt man, dass Geisteskind du bist. Gottlose können nicht beten. Die können was vorlesen, die können sagen, irgendein Gebet runterleiern, aber du spürst sofort, ob einer voll Geistes ist und betet, richtig betet, von Herzen betet, oder ob er also ein trainierter Christ ist oder dressierter Christ ist. Weißt du, auch ein dressierter Hund kann beten. Alles klar, das wissen wir. Und so weiter. Kann auf Befehl bellen. Aber ein Christ. Und als ich Bibeln geschmuggelt habe, also da habe ich eines entdeckt. Weißt du, Kommunisten können auch beten, wenn es sein muss. Und die können auch fromm sein und sich fromm anstellen. Man muss sich vorstellen, in Nordkorea haben sogar die Parteileute haben sogar in christliche Hauskreise Kommunisten eingeschmuggelt als Funktionäre, die sollen ausspionieren, wie da alles kommt, wie es die da machen und so weiter. Und die haben nicht gemerkt, bis sie zum Pfingstler kamen. Und die Pfingstler haben gesagt, nein, hier ist ein anderer Geist. Der Mann hat einen anderen Geist. Der Mann hat einen anderen Geist. Und da ist die Sache hochgeflogen. Weißt du, wenn Menschen beten, du merkst sofort, also wenn du geisterfüllt bist, ob er den Geist Christi hat oder nicht den Geist Christi hat. Oder ob nur religiös ist, ob nur religiös spielt und so weiter. Es ist ein großer Unterschied, wie wir beten. So, ein echter, wahrer Gottesanbeter, wenn der anfängt zu beten, da öffnen sich die Türen. Als ich Bibel geschmuggelt habe, da bin ich zuerst einmal in Rumänien in einem Kreis gekommen und die haben gebetet. Da habe ich gesagt, dürften wir noch zu Tisch beten? Weißt du, habe ich gedacht, gut, das sind nette Leute, die beten am Tisch. Aber da war ich noch nicht grün mit diesen Leuten. Und erst als ich dann in eine andere Gruppe mit von einem dieser Brüder kam und die angefangen haben zu beten, in Sprachen sogar zu beten, und ich merkte, also ich kann kein Rumänisch, aber ich merkte, die beten anders als nur Tischgebete. Ich spüre sofort, hier ist ein anderer Geist. Hier kannst du dich offenbaren. Hier kannst du dich mitteilen. Und genau das Gleiche passiert auch bei Gott. Weißt du, oder auch in der Gemeinde. Du spürst sofort, da kannst du dich outen. Da kannst du dich mitteilen. Das Gebet, echtes Gebet, öffnet die Grenze zu Gott, zu seiner Welt, zum Jenseits, zum Drüben. Als noch die Grenze war, vor über 20 Jahren, weißt du, wenn man rübergekommen ist, drüben. Und du konntest auch nicht allen Leuten vertrauen. Aber, weißt du, wenn du dann betest und Kind Gottes bist und Jesus lieb hast und du merkst es plötzlich, ich denke nur, in Mecklenburg habe ich einem Arzt versucht rauszuschmuggeln oder wollte ich rausschmuggeln und auch den Weg nach Westen zu öffnen. Und da musste man sich langsam anvertrauen. Ist das nur ein Spion? Ist es ein echter? Oder will er nur dich reinlegen, dich irgendwie so als Menschenschmuggler benutzen und dann dich irgendwo einsperren? Weißt du, du kannst nicht jedem vertrauen. Aber wenn dein Geist oder sein Geist, deinem Geist, meinem Geist, unserem Geist Zeugnis gibt, und du spürst, das ist der Heilige Geist hier, dann kannst du reden. Vorher solltest du aufpassen, mit wem du dich abgibst und mit wem du sprichst und was du da sagst. So, das Gebet ist der Schlüssel. Echtes Gebet ist also kein Zeitvertreib, dass wir nur einfach da was nach oben schicken zur Decke. Nein, da kommt auch was runter. Wenn du echt betest, kommt auch was runter. Also am Sonntagabend werden wir das Thema haben, bring deine Not zu Gott. Du musst dich mit deinen Nöten, Brüder und Schwestern, nicht abquälen. Formulier das in ein Gebet, in ein glaubensvolles Gebet und bring es hier auf diese Erde runter. Bring es, dass das hier unten passiert. Dein Wille geschehe hier unten. Bittet und es wird euch gegeben. Das heißt, es wird materialisiert. Sucht und ihr werdet finden. Es darf nicht nur im Geist die Sache uns irgendwo hängen bleiben, sondern es muss reell werden. Gott ist ein reeller Gott. Und Gebetserhörungen ist das beste, der beste Beweis, dass es einen Gott gibt. Dass Gebete erhört werden und. Du musst also nicht verzweifeln, dich fertig machen lassen oder zugrunde richten lassen. Bring deine Not zu Gott und erwarte ein Wunder. Erwarte, dass Gott eingreift. Du musst dich zuerst einmal über Gott informieren. Wer ist das? Wer ist mein Gegenüber? Mit wem rede ich? Mit wem habe ich zu tun? Bring den Willen Gottes hier in diese Welt herab. Dein Wille geschehe. Alle deine Probleme sind geistlicher Art. Es ist wichtig, dass du das weißt. Alle deine Probleme haben irgendwo im Geist, im Unterbewusstsein, irgendwo im Verborgenen ihren Ursprung. Alle Probleme sind geistlicher Art und die müssen jetzt geistlich auch aufgearbeitet werden. Also es muss dir von drüben geholfen werden, von drüben. Du brauchst eine andere Medizin als nur Tabletten, eine andere Behandlung. Du brauchst ein Wunder, ein Eingreifen Gottes und das ist Materialisierung des Willens Gottes. Du brauchst eine Offenbarung, eine Inspiration, ein Gedanken. Dieser Gedanke muss zur Tat werden, ein Traum, eine Vision, ein Gesicht oder was es auch sein mag. Immer wenn du anfängst zu beten, und ich sage dir das Geheimnis, was ein Beter ist. Und ich möchte dir Freude am Beten vermitteln. Mit Gott reden. Nicht nur irgendwelche Kulte oder Zeremonien oder irgendwelche Rituale. Nein, Beten ist Zwiesprache mit dem Vater. Gespräch mit Gott. Und das ist auch das Thema nachher über die Gegenwart Gottes. Bleib in der Gegenwart Gottes. In dem Augenblick, wo du anfängst zu beten, besetzt du deine Tore, die Eingänge. Die sind ganz wichtig. Wer rein und raus geht. Da besetzt du deine Eingänge, dann kontrollierst du, dann hast du helle, wache Augen, da passt auf, dass zu dir niemand kommt, der bei dir nichts zu suchen hat. Du beeinflusst deine Welt, nicht die Welt draußen, das geht dich gar nichts an als Beter. Die meisten Leute denken, Herr, segne die Leute in Afrika und segne die in Asien, segne die in Alaska und was weiß ich. Nein, deine Welt, da wo du lebst, die beeinflusst du. Da hast du Autorität. Du belebst deinen Geist, bist hellwach, voll aktionsfähig. Du nimmst das gute Land für dich ein, du beeinflusst deine Umgebung. Du aktivierst deine Möglichkeit. In dem Moment, wo du anfängst zu beten, aktivierst du deine Talente, deine Gaben, deine Wünsche, deine Träume. Der Beter wird aktiv. Beten ist nicht eine passive Sache, über sich etwas ergehen zu lassen. Nein. Du aktivierst deine Bestimmung. Du wirst mit Gott, entschuldige diesen Ausdruck, aber ich möchte heute auch mal ein bisschen anders sagen, du wirst mit Gott aufgeladen. Verstehst du, was ich sagen will? In dem Moment, wo du betest, du wirst von Gott aufgeladen, wie von Strom, wie eine Batterie aufgeladen wird. Plötzlich, ja, du wirst von Gott vollgetankt, von Gott gefüllt, werdet voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nichts anderes wie eine Gottheit und ein Teil der Gottheit. Echtes Gebet bringt Vereinigung mit Gott, materialisiert sich. Du wirst merken, ein Mensch, der aus der Gegenwart Gottes rauskommt, ist anders als er aus der Kneipe rauskommt oder aus dem Kino rauskommt, da kann er bedeppert sein und schockiert sein. Aber wenn du aus der Gegenwart Gottes rauskommst, Stephanus sah, obwohl eine Situation so furchtbar war, sah ein Engel und sein Angesicht strahlte, dass die Leute es nicht verkraften konnten. Wenn du aus der Gegenwart Gottes herauskommst, kannst du in der furchtbarsten, schrecklichsten, grausamsten Situation strahlen wie ein Engel. Das bedrückt dich nicht, das macht dich nicht fertig. Also, die Vereinigung mit Gott ist so etwas, ja, du wirst beschenkt. Du wirst beschenkt vom Himmel und Geschenke sind nichts anderes wie Materialisierungen. Gaben Gottes, du hast was in der Tasche, du hast was in der Hand. Und deshalb, der Wille Gottes wird durch das Gebet materialisiert. Das ist meine Botschaft heute. Gott gibt sich mit deinen Problemen ab. Weißt du, du kommst in die Gebetsstunde mit vollen Händen, mit Schulden, Rechnungen und Belastungen, gehst rein und der Herr nimmt dir alles ab und du gehst raus, materialisiert, das heißt entmaterialisiert. Du sagst, guck mal, ich bin frei oder ich bin geheilt. Ich bin beschenkt mit Gott. Deine Probleme und Nöte fliehen, wenn sie sehen, Gott ist bei dir und Gott ist in dir. Und Gott ist dein Herr und Gott regiert in deinem Leben. Wenn deine Probleme sehen, der gibt sich mit Gott ab. Der gibt sich mit uns ja gar nicht ab. Der will mit uns gar nichts zu tun haben. Mit Krankheiten, mit Ängsten und Depressionen und all den ganzen Spuk. Die vertragen Gott gar nicht. Die Gegenwart Gottes können negative Geister nicht ertragen. Das merkst du sofort und dann fliehen sie und dann bist du wieder Realist, bist wieder da. Das Gebet ist etwas, das einer nur persönlich ausüben kann. Ich kann nicht für dich beten, das musst du selber tun. Ich kann Fürbitte für dich tun. Ich kann dir unter die Arme greifen und sagen, Hände hoch, steckst ein bisschen noch höher. Ich kann dir vorbeten, aber nachbeten musst du immer selbst. Du brauchst einen persönlichen Umgang mit Gott. Das ist Gebet. Persönlicher Umgang mit Gott. Du redest mit ihm im Verborgenen. Und die Bibel sagt, das, was du in der Kammer dort besprichst, das vergilt er draußen auf der Straße. Öffentlich. Das materialisiert sich. Wenn du mit Gott gesprochen hast, das materialisiert sich, das wirkt sich draußen im Alltag in deinem Leben aus. Im echten Gebet treffen wir geheim mit Gott Absprachen. Da drin. Wir reden Geheimnisse im Geist, wenn wir im Geist beten. Und wenn wir in Sprachen beten, wir reden Geheimnisse. Und wir reden mit dem Außerirdischen. Wir reden mit Engel. Wir reden mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wir schließen einen Vertrag mit Gott, einen Bund mit Gott und wir gehen raus. Alles in Ordnung. Wir haben mit Gott uns abgesprochen und jetzt kann ich mit Gott leben draußen. Ich muss Gott nicht mitnehmen. Ich habe einen Vertrag mit Gott gemacht. Der Beter hat mit Gott einen Vertrag gemacht. Drüben in der Kammer. Und Gebet ist, und ich möchte auch sagen, was Gebet ist und was Gebet nicht ist. Gebet ist nicht, um Menschen zu beeindrucken. Weißt du, so spricht der Herr. Nein, Gebet. Gott ist nicht schwerhörig. Du musst gar nicht mit Gott laut reden. Sogar das Stammeln, der Heilige Geist, sogar unser Seufzen fasst er auf und begreift. Gebet ist nicht, um irgendjemanden zu beeindrucken. Denk an die Pharisäer, die öffentlich an der Straßenkreuzung beten, vor jeder Ampel. Soll ich rübergehen, soll ich nicht rübergehen? Das würde ein Pharisäer machen, um seine Geistlichkeit zu demonstrieren. Guck mal, er fragt den Herrn, soll ich jetzt rübergehen oder nicht? Anstatt Verstand und Augen einzuschalten. Aber ich kenne solche Leute. Die stehen da, den ganzen Kleiderschrank voll mit Kleidern, was soll ich heute anziehen? Oder die stehen da und was soll ich heute kochen zum Essen? Gott hat uns Verstand gegeben, was wir essen sollen und was gut schmeckt und was gesund ist und was ich anziehen soll. Dazu brauche ich nicht Gott belästigen. Aber meine Entscheidungen zu treffen, wir werden also am Sonntag dafür darüber sprechen, werde wählerisch, da brauche ich Gottes Hilfe, dass ich die richtige Entscheidung treffe für mein Leben, die Weichenstellung für mein Leben. Gott redet immer mit uns persönlich, gibt persönliche Anweisungen und das hat auch Resultate. Wenn Gott mit uns gesprochen hat, weißt du, die Frage ist, wenn du betest, was passiert mit deinem Gebet? Nur fromme Sprüche? Denk nur an das Gebet des Pharisäers im Tempel. Oh Gott, ich danke dir, oh, dass ich so ein braver, anständiger Mann sein kann. Ich bringe niemanden um, tu nicht einmal eine Fliege was. Und ich zahle den Zehnten und ich mache das und so weiter. Und ich danke dir, dass ich hier im Haus Gottes sein darf. Was für eine Gnade, was für ein Wunder das ist. Nein, das ist kein Wunder und keine Gnade und gar nichts. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass du da bist. Ich muss denn das sein, was meines Vaters ist, steht in der Bibel. Und dann kommt der Sünder und, weißt du, der, und mit dem ist nichts passiert. Es ist furchtbar, wenn Gottes Kinder in den Gottesdienst gehen und sich der Glaube und Gott sich nicht materialisiert, nichts passiert. Die gehen genauso raus, wie sie hergekommen sind. Das ist ein stinklangweiliger Gottesdienst. Es ist nicht einmal wert, dass du überhaupt aus dem Haus gegangen bist. Wenn du in der Kirche bist, im Gottesdienst bist und du gehst so rein und wieder so raus. Also, da wäre es besser im Bett liegen geblieben, wenn sich nichts ändert, wenn nichts Konkretes wird. Und dieser arme Sünder, wie lange hat der gebetet? Gott sei mir Sünder gnädig. Und die Bibel sagt, und der ging gerechtfertigt raus. Er ging befreit raus. Das hat sich materialisiert. Das hast du an seinem Gang gesehen, mit dem ist was passiert. Den hast du an seinem ganzen Verhalten gesehen, mit dem ist was passiert. Es hat sich was materialisiert. Der Wille Gottes, er ging gerechtfertigt raus. Das ist ein großer Unterschied, wie du rausgehst, wenn du Gott begegnet bist. Dann, Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich bin dem Herrn begegnet, mir ist der Herr erschienen. Und nun kann dein Kind in Frieden heimgehen, sagt doch einer in der Bibel. Jetzt haben meine Augen den Heiland gesehen. Die anderen haben es nicht gesehen. Die anderen waren auch da, aber da hat niemand gesehen, außer dem, der auf den Herrn gewartet hat. Gott will sich konkretisieren, Gott will sich materialisieren in jedem Gottesdienst. Gott will uns in jedem Gottesdienst begegnen. Und wenn du zum Herrn kommst, du solltest nicht mehr so nach Hause gehen, wie du gekommen bist. Dann ist der Herr dir begegnet. Wenn du anders nach Hause gegangen bist, mir ist der Herr begegnet. Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir Licht gegeben, er hat mich berührt, er hat mich geheilt oder was es auch immer ist. Er ging gerechtfertigt aus dem Tempel, obwohl er ein professioneller Beter war. Also, lass die professionellen Christen, dieser Pharisäer, er war ein professioneller, bibelgläubiger Mensch, aber bei dem ist nichts passiert. Was nützt es, wenn du deine Bibel kennst, in- und auswendig, und es passiert nichts beim Bibellesen? Weißt du, der Wille Gottes will sich materialisieren. Da liest du einen Vers und sagst, Mensch, das ist doch für mich, dass ich das noch nie so gelesen habe, noch nie so gesehen habe. Es materialisiert sich, der Buchstabe wird lebendig. Plötzlich beginnen die Zeilen nicht nur zu schwimmen, die beginnen bei dir zu arbeiten, zu rumoren. Gebete sind nicht da, um jemanden zu beeindrucken, sondern um Gottes Arm zu bewegen. Dazu sind die Gebete da, dass etwas mit dir passiert, wenn du nach Hause gehst. Gebet ist, sich auf Gott zu konzentrieren, sich auf Gott festzulegen, nicht auf die Probleme. Wenn ich bete nicht für meine Probleme. Wenn ich Gott begegnet bin, sind meine Probleme gelöst. Brauche ich nicht für meine Probleme zu beten. Das Wichtigste ist, ich muss meine Probleme auf Seite schieben und mich auf Gott konzentrieren, auf das Wesentliche. Das ist das Wichtigste. Ich bete auch nicht für Menschen. Am liebsten bete ich ganz allein für mich. Das ist das Schönste, also wenn ich mit Gott rede, mit Gott Geschäft machen kann, mit Gott verhandeln kann. Und mit Gott kann man verhandeln. Du siehst also, da passiert es. Abraham handelt für Lot und betet den Mann da raus aus Sodom und Gomorra. Und du kannst Menschen auch so rausschachern. Mit Gott. Konkretisieren, materialisieren. Auch wenn er bei dir gar nicht ankommt. Lot ist beim Abraham gar nicht angekommen. Gar nicht gesagt, danke Onkel, dass du für mich gebetet hast. Ich habe gar nicht gemerkt, dass jemand für ihn gebetet hatte. Ist egal, ob die Leute merken, dass du für sie gebetet hast oder nicht. Wichtig ist, dass was passiert ist. Dass Lot aus Sodom rauskommt. Also Gebet ist, sich auf Gott zu konzentrieren und nicht auf die Umstände, auch nicht auf die Krankheit. Heute gehe ich in die Gebetsstunde, dass Gott meine Krankheit wegnimmt. Nein, die Krankheit wird weggenommen, wenn du Gott begegnest. Dann hat die Krankheit nichts mehr zu suchen in deinem Leben. Wir sollten uns auf Gott konzentrieren, wenn wir beten und nicht auf die Krankheit, nicht auf die Probleme, nicht auf den Mangel, nicht auf die Belastungen, Bedrückung, was es auch immer sein kann. Wirkliches Gebet ist Gott ehren, Gott Recht geben, Gott groß machen, Gott auf dem Thron sitzen sehen. Der hat das Regiment, der hat das Sagen. Bis ich ging ins Heiligtum, solange zweifelte ich, solange war ich bedrückt, solange war ich bekümmert, sagt der Dichter. Bis ich ging ins Heiligtum und ich sah, oh mein Gott, hat alles unter Kontrolle. Das ist Gebet. Gott proklamieren, Gott groß machen, Gott verherrlichen. Gott will dem Beter konkret begegnen. Er will seine Geheimnisse zeigen, seine Schatzkammer. Kinder, was ich für euch alles habe hier. Das hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Menschenherz je geglaubt. Das ist für euch vorbereitet. Und ich gebe dir den Schlüssel zu diesem verborgenen Schätzen meines Hauses. Und das ist, was Gott jetzt geben möchte. Gott möchte was rüberbringen beim Beten, dass du nach Hause gehst, Krankheit rutscht mit dem Puckel runter. Sorge, vergessen wir dich. Wir wollen mit dir gar nichts zu tun haben. Und so weiter. Du kommst aus der Gegenwart Gottes mit einer ganz anderen Einstellung raus. Und es wird, da materialisiert sich der Wille Gottes. Du kommst nicht mit leeren Händen, sondern mit vollen Taschen aus der Gegenwart Gottes. Deshalb ist Beten nicht ein Zeitvertreib oder Unterhaltung. Beten ist, ich begegne meinem Vater. Und alles, was sein ist, Glory, ist auch mein, Halleluja. Gehört auch mir, was ihm gehört. Jesus hat oft mit seinem Vater gesprochen, dann kam er vom Berg runter und er wusste ganz genau, wie es lang geht. Hat sich alles materialisiert. Er hat im Gebet gesehen, Petrus, den Fischermann dort, der hat alles schon im Geist gesehen, hat gesehen, wie der die Netze da reinigt. Und weißt du, wenn du betest, siehst du die Dinge in der unsichtbaren Welt, wie sie reell bereits existieren. Und dann kommst du nur hin und sagst, Petrus, komm mit, das ist gar kein Problem mehr. Wir haben verlernt zu beten, und zwar so zu beten, dass wir die Dinge schon reell sehen, wie im Traum, wie in einer Vision, wie in einem Gesicht. Ich sehe den Petrus und sage, komm mal her, Petrus, das bist du doch. Du siehst genauso aus wie der Petrus, okay, jetzt kommst mit. Wir sollten die Dinge, die wir brauchen, bereits am Thron Gottes gesehen haben. Denn es gibt noch einen anderen Plan für dein Leben, und zwar das Original. Was du bist, eigentlich bist nur Schatten. Schatten einer göttlichen, ewigen Wirklichkeit. Und das Original ist bei Gott, und du solltest das Original sehen. Und wenn du das Original gesehen hast im Gebet, dein Original, was Gott aus dir machen wollte oder was Gott für dich vorgesehen hat, dann siehst du, wie viele Kinder du kriegst. 4 Stück. Okay, und dann dankst du Gott schon, deshalb, du kannst Gott danken schon deshalb für Dinge, die du noch gar nicht hast, weil du in der geistigen, göttlichen Realität die Sachen alle schon gesehen hast. Das ist schon dein Haus, das ist schon deine Wohnung. Du kriegst keine Wohnung, du kriegst kein Haus, du kriegst keine Kinder, du kriegst keinen Mann, keine Frau, wenn du die Dinge noch nicht gesehen hast. Oder deine Gesundheit. Wir können alles da auflisten heute. Du siehst zuerst einmal und du kriegst das, was du siehst. Gott hat zu Abraham gesagt, schau die Sterne an. So zahlreich wie die Sterne dort im Himmel sind, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und das wird sich materialisieren. Das kommt auf die Erde. Das, was du siehst im Geist, das kann sich nur materialisieren. Nicht, was du in deinem Verstand siehst. Weißt du, so viele Leute malen sich in ihrem Kopf aus, ich hätte gerne das und das. Nein, du musst es sehen, was Gott für dich vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Herz, kein Ohr gehört hat. Und kein Herz je geglaubt hat. Das hat er denen bereitet, die ihn lieben. Aber die ihn lieben, die kriegen mit. Gott lässt dich durchs Schlüsselloch gucken. Oh Mann, für mich. Das ist was für mich da drin. Und ich spicke manchmal gerne durchs Schlüsselloch bei uns beim Vater im Himmel, was der alles für mich zusammengebraut hat. Was er alles für mich so angefertigt hat in den Nachtstunden. Wir haben über Schlafen, am Mittwoch über Schlafen gesprochen. Ihr müsst euch diese CD anhören oder Kassette oder Predigt anhören über Schlafen. Wie wichtig das Schlafen ist. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Und alles, was wir haben, haben wir von Gott von drüben, aus der anderen Welt, von Gott vermittelt bekommen. Wenn du das nicht hast, vergiss es, brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. Brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Und dann kannst du ganz konkret beten und kannst diese Dinge materialisieren. Also verstehst du, kannst die geistigen Dinge nur materialisieren, wenn du sie gesehen hast, wenn du weißt zuerst einmal den Plan. Und alles entsteht zuerst einmal im Plan, im Geist, in Gedanken. Alles entsteht, jedes Haus, jedes Auto, selbst wenn du ein Kopfkissen nähst, selbst das entsteht im Plan. Das ist ein Konzept, wie du es anfängst und so weiter, wo die Ecken sind. So alles passiert im Detail im Geist und dann wird es realisiert. Deine Gebete, dein Glaube, deine Wünsche, deine Träume müssen von drüben kommen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, nicht was dein Kopf, was dein Herz und nicht was dein Bauch, was dein Herz sich wünscht. Wir bekommen Kraft durch das Gebet, so wie Jesus wurde ausgerüstet, die Jünger wurden ausgerüstet durch das Gebet. Du bekommst Vollmacht und weißt du, was Vollmacht ist? Dann packe ich und dann stelle ich dich auf die Füße im Namen Jesu, das ist Vollmacht. wie Petrus diesen Lahmen: Steh auf, Kerl, da sitzt schon lang genug, 38 Jahre. Kein Wunder, dass du nicht laufen kannst. Wenn ich 38 Jahre sitze und Füße übers Kreuz oder auf den Knien, kann ich auch nicht mehr laufen. So, Vollmacht, Autorität. Wir werden mutig durch das Gebet. Das ist ein Zeichen also der Materialisierung meiner Gebete, dass ich mutig werde. Je mehr ich bete, desto mutiger werde ich. Je mehr ich bete, desto entschlossener bin ich. Am Schluss glaube ich, Mensch, mit meinem Gott springe ich über die Mauer noch, wenn es noch länger dauert. Durchs Gebet, wir werden versorgt, bekommen Wegweisung, bekommen die Hilfe Gottes, wir schöpfen aus dem Vollen durch das Gebet, bekommen Heilung. Du wirst geheilt, wenn du dich gesund siehst. Solange du dich noch zum Arzt gehst und der deine Diagnose stellt und dir erzählt, wie krank sie sind, wie der Blutdruck rauf und runter, wie alles so drauf und runter verrückt ist, du wirst nicht gesund. Du musst dich gesund sehen, wie Gott dich am Thron Gottes geschaffen hat. Gesund, vollendet, vollkommen. Und dann sagst du, das, was da droben ist, ich will gar nichts anderes. Vater, dein Wille von dort oben geschehe hier bei mir. Ich möchte das haben, was dort ist und nicht, was die Leute hier verkaufen im Laden. Oder was sie mir anschwätzen. Oder, mir diagnostizieren und sagen, das sind sie und so weiter. Nein, ich möchte das sein, was Gott sagt, dass ich bin. Du musst also den Willen Gottes erkennen drüben. Den Plan Gottes erkennen drüben. Jenseits von Eden und Jordan und was sonst noch. Das Gebet ist der Schlüssel für alles. Der Beter bekommt Zugang zu Gott. Und wer Gott hat, hat alles. Wer Gott hat, hat alles. Der braucht nicht mehr. Und deshalb, vergiss deine Probleme, wenn du betest. Und ich möchte dir Mut machen. Hör auf, bring deine Not zu Gott und sag, hier hast du den Bettelgott. Hier hast du das ganze Paket. Hier hast du die ganzen Probleme. Wir wollen am Sonntagabend die Nöte zu Gott bringen und uns dann nicht auf die Probleme konzentrieren, sondern wir wollen uns auf Gott konzentrieren. Bring deine Not zu Gott. Und dann lässt du es liegen und sagst, Herr, hier, auf Wiedersehen. Hier sind meine Probleme. Lieber Gott, liest du selbst diesen Sendschreiben, was der Sennherib geschickt hat. Lies selbst diese Beleidigung. Lies selbst diese schmutzigen Briefe, die sie mir geschickt haben. Lies selbst, Gott, hier die Beleidigung. Lies selbst diese Kündigung. Lies selbst das alles. Und Gott wird sagen, gut, mein Kind. Und du preist Gott und betest Gott und kümmerst dich nicht mehr um den Scheiß, was da unten liegt. Auf Deutsch gesagt, du kümmerst dich nicht mehr über diese Krankenhauseinweisung, du kümmerst dich nicht mehr um die Kündigung, du kümmerst dich nicht mehr. Das ist ja Sache Gottes, er wird es lesen. Du hast ihm abgegeben. Und er wird es bearbeiten. Und er wird eine Antwort zuschicken, wenn er durch ist. Wenn er durch ist. Er wird diese Probleme aufgreifen auf seine Art und Weise. Du musst nicht mehr kümmern, Herr, mach das so und mach das so. Schick den Pastor mal, tut es vorbei, dass der Zeugnis gibt und so weiter. Als ich nach Berlin kam, haben mir Leute Pakete geschickt aus Süddeutschland. Also besuch meinen Sohn hier und so weiter, der ist da Rechtsanwalt und bekehre ihn und so weiter. Wenn die Leute selber nicht bekehren, kann ich nicht die Leute bekehren, selbst wenn sie mir eine ganze Ladung, ganzen LKW voll mit eingemachtem und Zeugs zuschickt und mitgibt. Gott muss die Probleme lösen. Und nicht die Menschen. Und wir sollen aufhören, diese Probleme Menschen zu übergeben. Und wenn wir Gott überlassen, abgegeben haben, bring deine Not zu Gott. Dann kümmere ich mich um meine Probleme nicht mehr. Und die gehen mich auch gar nichts mehr an, wenn ich Gott abgegeben habe. Gebet ist Gott abgeben. Und nur ihm. Und niemand anders. Und dann, er wird es beantworten. Auf seine Art und Weise, er hat genug Mittel. Dann schickt er ein paar Soldaten vorbei. Seine Krieger, seine Engel, seine mächtigen, starken Engel. Deshalb versucht der Teufel, wenn der Teufel irgendwie sich an dir ranmacht, versucht er dir nur deinen Gott wegzunehmen. Wenn er dir deinen Gott wegnimmt, hat er dir alles weggenommen. Oder die Frau Hiob, sag doch deinem Gott ab. Wenn du deinen Gott verlierst, pack ein und mach dein Testament und beerdige dich. Denn dann hat das Leben keinen Sinn mehr. Wenn du dir den Gott deinen Glauben an Gott rauben lässt, diesen kindlichen Glauben. Aber, lieber Vater, der Teufel versucht mit allen Mitteln, das Gottesbild zu zerstören. Deshalb das stärkste Gebet, das es überhaupt auf dieser Erde gibt, unser Vater, mein Vater, mein Vater, Mein geliebter Vater liebt mich, auch wenn ich ein Bengel bin. Er liebt mich. Er ist für mich. Er mag mich. Er versteht mich. Er hat alles für mich vermacht. Mein Vater, unser Vater. Eigentlich ist Vater unser nur ein Notgebet. Aus dem 18er Gebet der Juden. Also, weil die nicht so viel Zeit haben, darunter zu leiern, es hat Jesus das Vaterunser gemacht daraus. Das Vaterunser ist nicht eine Erfindung von Jesus oder sonst was. Das ist aus dem 18er Gebet nur rausgefiltert. Das Wesentliche, die Überschriften von den Strophen. 18 Strophen und der Herr Jesus hat nur da ein paar Bitten rausgemacht. Das Wesentliche. Aber unser Vater. Und überleg einmal, im Vaterunser sind alles materialisierte Resultate, die dann hier passieren. Dein Wille geschehe, unser täglich Brot. Ist das nicht was Realistisches? Brot, was zum Kauen? Vergib mir meine Sünden oder unsere Sünden. Erlöse mich von dem Bösen. Das ist eine Materialisierung. Der Böse lässt dich in Ruhe. Unser Vaterunser, Heiligung des Namens Gottes, das siehst du. Was das bedeutet, Ehrfurcht vor dem Herrn, Vergebung, Herrschaft Gottes, das alles ist im Vaterunser drin. Alles materialistische Dinge, die man sieht. Das Gebet ist so eine Macht, was Berge versetzt, wenn du es richtig anwendest. Berge. Und Materialisierung, der Berg ist von hier nach drüben versetzt. Ist was Sichtbares, was Greifbares, was Fassbares. Nein, nein, der Berg ist hier nicht so gut. Wieder lieber hier doch zurück. Berge versetzen. Gebete versetzen Berge. Gebete versetzen Berge. Der Berg muss verschwinden aus dieser Landschaft, der nimmt mir die Sicht weg. Oder Probleme müssen weichen. Berge könnten diese Probleme sein. Und Gebete sind also Dinge, die dir die Sicht frei machen, das Land offen machen, das Land greifbar machen oder überschaubar machen. Deine Umwelt wird anders durch das Gebet. Und das ist schon Materialisierung. Wenn plötzlich deine alles eben ist, macht Bahn dem Herrn, dass der Herr kommen kann, dass der Herr sich offenbaren kann, dass das Leben wieder lebenswert ist, dass alles überschaubar ist. Der Berg muss weg. Da, wo er hier steht, der steht mir im Weg. Und alles, was dir im Weg steht, kannst du durch das Gebet auf Seite schaffen. Das musst du lernen. Kinder Gottes, wir sollten noch viel mehr lernen, als nur im Gottesdienst die Stunde absitzen. Wir sollten lernen, Berge zu versetzen. Unsere Berge, dein Berg. Und bevor du großen Berg da, so Mount Everest in deinem Leben versetzt, versuch mal, einen Maulwurfshügel zu versetzen. Ja, die meisten wollen ganz groß anfangen. Nein, fang an mit kleinen Dingen. Herr, mich ärgert es, dass der einfach da im Weg ist, dieser Hügel da. Und Herr, lass diesen Hügel untergehen im Namen des Herrn. Und du solltest so lange an deinem Hügel rund machen oder diesen Knoten oder diese Warze oder weiß ich sonst noch was es ist oder diesen Pickel. Fang an, für deinen Pickel zu beten. Und wenn du den Pickel wegschaffst mit Gottes Hilfe, dann schaffst du auch das Krebsgeschwür weg und diesen Tumor oder was auch alles sein mag. Aber zuerst einmal, und so ein Tumor ist so ein Berg, was Furchtbares, oder so ein Krebsgeschwür, so ein Knoten. Schaff mal so einen Pickel weg, im Namen des Herrn. Weißt du, die Pickel, die kommen nur, weil irgendwie drin Spannungen sind und diese Spannungen nicht aufgearbeitet sind. Deshalb kommen Pickel raus. Aber probier's mal. Fang an zu beten, Gott zu preisen. Geh in die Gegenwart Gottes und du strahlst und die Pickel haben keinen Platz mehr in deinem Körper. Wenn du von Gott einen Berg bekommst, und den bekommst du manchmal, die ganze Landschaft ist alles nur voller Berge. Nur noch Berge. Problemberge, Sorgenberge. Auch wenn es nur Sandberge sind, aber trotzdem. Du bekommst einen Berg, aber Gott gibt dir auch das richtige Wort für den Berg, damit der Berg weicht. Du brauchst auch das passende Wort für diesen Berg, damit er verschwindet. Dieser Schlachtenbuckel oder Hügel. Oder wie dieser Berg auch immer heißt, du gibst dem Berg einen Namen und sagst, du Berg, wer bist du? Wenn Gott dir einen Berg gibt, gibt er auch das richtige Wort, um den Berg zu versetzen. Sein Wort, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gott hat uns berufen, unsere Welt zu gestalten, diese Berge. Du kannst Berge lassen, links und rechts, die können ruhig stehen bleiben, die stören mich nicht. Aber die Berge, die mir den Weg versperren, diese möchte ich weghaben. die Ebene. Macht Bahn, der da kommt im Namen des Herrn. Ich muss da durch. Mein Herr muss da durch. Die Kinder Gottes müssen da durch. Die Heiligen müssen da durch. Meine Familie muss da durch. Diese Berge. Die anderen, du kannst auch die Landschaft stehen lassen. Was dich nicht stört, da musst du nichts groß verändern. Nur aus Lust und Laune. Gott hat uns berufen, unsere Welt zu gestalten, unsere Welt zu verändern. Und unnötige Berge, die sich mir im Weg stellen, zu beseitigen. Deine Problemberge. Sorgenberge, Angstberge. Wir sind von Gott berufen, über unsere Welt zu herrschen. Materialisieren unsere Welt. Gott hat uns Autorität, Prokura gegeben, Vollmacht gegeben, unsere Welt zu bebauen, zu bewahren, zu formen, zu kontrollieren. Wir sind von Gott berufen, begnadigt sogar. Und das ist ein Stück der Gnade. Wir sind von Gott begnadigt, gestalte deine Umwelt. Und ich habe gelernt in meinem Leben, nicht nur meinen Innenraum zu gestalten, sondern auch die Fassade, wenn es sein muss. Und das Äußere. Und da fängt es an, aber zuerst einmal, wir fangen innen drin in unserem Leben aufzuräumen. Ist auch schon ein Stück. Ein Stück der Autorität, die Gott uns gibt. Wenn wir anfangen zu beten, beginnen wir die Herrschaft auszuüben. Wir beginnen, für Gott zu arbeiten. Der Berg ist dem Herrn im Weg. Der Berg blockiert meinen Gang zum Haus Gottes. Ich komme da nicht durch. Dein Berg muss weg. Der Berg muss weg im Namen des Herrn. Was für ein Berg muss in deinem Leben verschwinden? Denk drüber nach. Bring diesen Berg zu Gott und besprich, Herr, den hast du mir in den Weg gestickt oder der Teufel wahrscheinlich diesen Buckel wachsen lassen. Wenn Gott dir ein Problem gibt, gibt er auch die Lösung. Meine Erfahrung. Und die Lösung ist ganz einfach, komm zum Herrn. Bring deine Not dem Herrn, leg deine Last auf den Herrn oder lass deine Last bei Gott. Wenn Gott dir eine Frage stellt, dann gibt er auch die Antwort. Er gibt dir nicht nur die Frage, sondern er gibt dir auch die Antwort gleichzeitig. Also es materialisiert sich etwas. Plötzlich nicht nur, dass wenn er dir etwas zeigt, zeigt es, wie es auch gemacht wird und womit es gemacht wird und wie das gemacht wird. Im Gebet erfahren wir den Willen Gottes. Ganz konkret, wir erkennen ihn, was er will, wie es rüberkommt, wie es gestaltet wird, wie es aussehen wird. Und du wirst verblüfft sein, was für tolle Ideen und Gedanken du kriegst, wie schöpferisch du bist, wenn du die neue Schöpfung in Christus geworden bist. Wirst du schöpferisch, zuerst nicht. Und solange du nicht eine neue Schöpfung in Christus bist, wirst du immer am Alten weitermachen. Und wursteln und probieren und es wird nie was Vernünftiges daraus werden. Aber erst, wo du weißt, ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vorbei, dann fängst du an, schöpferisch zu werden. Kreativ. Erst, wenn du die neue Schöpfung geworden bist, vorher nicht. Es sei denn, dass jemand geboren werden aus Wasser und Geist, anders kann das Reich Gottes den Willen Gottes nicht rüberbringen. Die Kraft Gottes muss zur Anwendung kommen. Und das ist Materialisierung. Weißt du, ich habe Vorderradantrieb, aber ich glaube, dein Auto hat Kardanwelle. So. Praktisch der Motor ist vorne und hinten, die Hinterräder werden angetrieben. Und da ist noch eine richtige Stange drin, nur für die Leute, die sich nicht mit dem Auto auskennen. Und diese Kardanwelle, die überträgt die Energie vom Motor auf die Hinterräder. Und das ist das Gebet. Das Gebet ist, was die Kraft Gottes überträgt, vom Herrn, vom Himmel, von drüben, vom Jenseits, auf deine Hinterräder, auf die Erde. Und das bringt dich vorwärts. Die Kraft, es genügt nicht, mein Auto hat einen Motor, das brummt, das macht Krach und gibt Rauch und so weiter. Nein, die Kraft muss übertragen werden. Geschwister, die Kraft Gottes muss in unserem Leben übertragen werden. Und dazu braucht man eine Kardanwelle oder wie auch immer, wenn es auch vor der Achse ist, dann braucht es auch Stäbe, die das übertragen. Und Gebete sind nichts anderes wie Stäbe. Wir müssen lernen, zum Thron Gottes zu kommen, Antwort von Gott bekommen und dann übertragen, übersetzen. Das, was Gott dir im Verborgenen zeigt, das öffentlich übersetzen, übertragen. Das auf deinen Alltag. So spricht der Herr, prophetisch. Dass du plötzlich sagst, also Leute, tut mir leid, ich kann nicht anders, das muss ich so tun. Also mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss mich so verhalten. Das ist der Wille Gottes. Und das wird getan. Wir müssen hier eine Tür reinmachen. Pastor. Wer betet, und echte Beter beten ganz bestimmt. Wenn ich so die alten Gebetsbücher anschaue, in aller Liebe. Weißt du, da beten sie für die glückliche Niederkunft der Königin. Als Beispiel. Oder da beten sie für gutes Wetter, für die Ernte. Ganz konkret, diese alten Gebetsbücher. Schau, was, das sind konkrete Gebete, aber wir haben verlernt, Geschwister, wir reden, oh himmlischer Gott und so weiter, wir preisen Gott, aber wir sind nicht konkret mit unseren Nöten, wir kommen nicht mit unserer Not zum Herrn, konkret. Und dann beim Herrn lassen und dann kommt zum Lobpreis und Anbetung, geheiligt werde dein Name und dann dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und dann gibst du ihm. Wir müssen es lernen, weißt du, das ist Proklamation, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und zwar nicht nur ab und zu mal, in Ewigkeit. In Ewigkeit. Und es ist so wichtig, dass du nach deinen Gebeten diese Proklamation hast. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann gehst du runter in deinen Keller wieder, in deine Höhle, in dein Verlies oder wo du auch immer bist. Und dann denkst du anders. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Dann redest du anders, dann handelst du anders, dann reagierst du anders, dann singst du auch anders. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Sollte Gott nicht Recht schaffen, Lukas 18, die zu ihm Tag und Nacht rufen, die sich mit Gott Tag und Nacht unterhalten. Weißt du, Gott wird konkret. Gott materialisiert sich, der Wille Gottes materialisiert sich, wenn du anfängst, unaufhörlich Gott zu bestürmen. Herr, ich bin schon wieder da. Herr, ich muss schon wieder mit dir reden. Herr, ich kann von dir nicht lassen und ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und du siehst, als Jakob von Gott gesegnet wurde, der hat so einen Watschen gekriegt, so einen Schlag auf dem Hintern und er hinkte. Das hat sich materialisiert. Das haben Kinder gesehen, unser Vater, der hinkt. Seit wann? Warum hinkt er? Er ist Gott begegnet. Er hinkt, er kann nicht mehr so laufen. Er ist Gott begegnet. Er hat so einen Watschen von Gott bekommen. Bayerisch ist das. So ein Klaps. Gott hat ihn berührt. Und wenn Gott dich berührt, wenn Gott dir einen Watschen gibt, oder was es auch immer dir gibt, das sehen die Leute in deiner Umgebung, mit dem ist was passiert. Der war irgendwo, aber wo war der das? Wo ist das passiert? Gott wird Recht schaffen, den Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, die nicht aufhören. Das Gebet des Gerechten vermag viel, bewegt viel, richtet viel aus. Und es gibt keinen Ersatz für das Gebet eines Gerechten. Tod und Leben liegen auf deiner Zunge, du sprichst es aus vor dem Herrn und Gott reagiert und handelt, das materialisiert sich, das manifestiert sich, das offenbart sich, das, weißt du, das ist die Offenbarung Gottes. Die Offenbarung Gottes ist nicht, dass da irgendwas eine Stimme ist, nein, du hast etwas Greifbares, etwas in der Hand. Petrus die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort macht er so großen Fang, oder da müssen sie Kirchensteuer bezahlen, und dann kommen sie und wollen kassieren, und Jesus und Petrus, die haben keinen Pfennig bei sich. Und dann sagen, komm, wenn die so blöd sind, kriegen sie auch was Blödes. Petrus, geh mal runter und fisch mal, und wirf den Haken aus, und da denen, und dann den ersten Fisch, wenn du kommst, machst Maul auf, da ist was drin, war ein Drachme, eine Münze aus der Zeit der Makkabäer, der sowieso keine Geltung hatte und keinen Wert hatte, aber das war heilig für den Tempel. Für den wiederaufgebauten Tempel von Esra und Nehemia, ein Drachme, gib's doch denen, dann sind sie beruhigt, für dich und mich. Das war eine Materialisierung. Geh, fang einen Fisch, da steckt was drin. Gehorche, Gott sprach und es wird. Oder, wo sollen wir das Abendmahl feiern? Das ist also, wir haben eine Frage, die Jünger haben eine Frage, Jesus hat einen Wunsch, der Herr will was tun, wo sollen wir das Abendmahl feiern? Und sagt der Herr, warte, ganz einfach, halte dich an einen Mann, der Wasser trägt, das ist ungewöhnlich, normalerweise tragen Frauen Wasser, aber halte dich an diesen Männerhaushalt, geh diesem Mannsbild nach, und wo du hingehst, und dann, wenn er dann zur Tür reingeht und sagt, wo ist das, was du bereitet hast, und da war ein wunderbarer Saal vorbereitet, mit Ledersesseln ausgelegt, wo das Abendmahl gefeiert wurde, und der Herr will in Jerusalem einziehen, wo ist die Autovermietung, braucht man nicht. Geh hin, da wirst du einen Esel finden, angebunden, und bring den Esel. Und es war genauso, wie der Herr es bedurfte und wie es nötig war. Wenn du mit Gott lebst und im Einklang mit Gott bist, dann ist alles in deinem Leben schon vorbereitet. Du lebst ein vorbereitetes Leben. Da steht schon der Esel, der wartet auf dich. Und da ist der Saal schon fertig ausgelegt und schon alles vorgekocht und ausgelegt mit Ledersitze. Das Gebet vermag viel, das Gebet des Gerechten. Und Gebet ist nicht nur auf den Knien liegen und beten, das Gebet ist sprechen, sprechen mit Gott. Und es kann so permanent laufen, mit Gott reden. Und das materialisiert sich. Herr, ich brauche jetzt das und so weiter. Du sagst dem Herrn und ehe sie rufen, will er antworten. Und du siehst auch, wie hier, wie Gott arbeitet. Ehe sie rufen, da steht schon der Esel, da steht schon der Saal oder dieser Wasserträger. Da ist schon alles da. Und ich könnte andere Beispiele auch nennen. Weißt du, wir müssen nur reden, mit Gott sprechen, mit Gott kommunizieren. Durch deine Gebetsworte legst du dich fest und sagst, Herr, ich brauche das, es muss so gemacht werden, aber ich weiß nicht, wie es gemacht wird, aber du weißt es. Und Gott gibt plötzlich sein Wort, zu deinem Wort kommt sein Wort dazu. Du redest deine Worte, Herr, ich brauche das. Wir müssen jetzt irgendwo Hochzeit feiern, wir müssen jetzt irgendwo das Abendmahl feiern, wir müssen irgendwo Gottesdienst abhalten. Und ehe sie bitten, ist alles da, genauso wie hier. Weißt du, als wir hier ausgezogen sind, 8 Monate lang war dieser Raum leer, kein Mensch vermietet. Das Wasser, als wir hier aufgemacht haben, kam schwarz raus. Es hat auf uns gewartet. Wir hätten schon viel früher ausziehen sollen und können. Es hat auf uns gewartet. Weißt du, bei Gott ist alles vorbereitet. Du brauchst eine Wohnung. Wenn du ehrlich mit Gott bist, Herr, ich brauche eine Wohnung. Und jetzt lass Gott handeln für deine Wohnung. Jetzt lass ihn sorgen. Und jetzt wird er dir die passende Wohnung, die passende Wohnung ist schon für dich vorbereitet, nicht im Himmel, schon auf Erden, glaub mir das. Aber wir müssen ganz konkret werden, wir müssen jetzt, zu unserem Wort muss Gottes Wort kommen. Zu unserem Wort muss Gottes Wort zusammen harmonisieren. Also dein Wort allein nützt nichts und Gottes Wort allein nützt auch nichts. Dein Wort und Gottes Wort in Verbindung. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie drüben schon bereits festgeschrieben ist. Deine Worte sind wie Samenkörner und dann begießt Gott, übernimmt es und macht was Gutes draus. Tod und Leben sind nichts anderes wie Materialisierung vom Bösen oder vom Herrn, vom Guten. Glück und Unglück sind nichts anderes wie Materialisierungen. Furcht ist nichts anderes wie Materialisierung der inneren Einstellung, des Mangels an Beziehung an Gott. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, hast du immer Angst. Und das siehst du, das zitterst du und dann flatterst du und so weiter. Sieg und Niederlage sind nichts anderes wie Materialisierungen deines Inneren. Das, was hier drin ist, das kommt raus. Erfolg ist nichts anderes als die Materialisierung deiner Arbeit, deines Glaubens, der richtigen Anwendung, des Einsatzes und des Glaubens, des Vertrauens, der Hoffnung. Ich glaube, darum rede ich. Werde voll des Heiligen Geistes. Und dann wirst du anfangen, die Worte Gottes zu reden. Gesundheit ist nichts anderes als Materialisierung der inneren Einstellung. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Wenn deine Seele humpelt, humpelst du auch. Wenn deine Seele schwindelt, schwindelst du auch. Wenn deine Seele stöhnt und jammert und klagt, keine Luft kriegt, kriegst du auch Asthma und Bronchitis. Es hängt dir immer so, wie es deiner Seele geht. Asthma ist nichts anderes wie Enge. Enge, da ist alles eng, alles bei mir zu eng, alles, ich kann mich nicht entfalten, ich kann mich nicht entwickeln. Ich bin so bedrückt. Dir geht es, wie deiner Seele geht. Mach Freiraum, mach Fenster auf oder schmeiß 95% zum Fenster raus. Tatsächlich, dann hast du endlich mal aufgeräumt. Weißt du, dieser Tag hat jemand mit mir gesprochen und sagt bei mir, also ich weiß gar nicht, also ich komme nicht zurecht. Habe ich gesagt, das ist das Beste, einen Container bestellen und alles raus. Wichtige Papiere, ein paar Fotos noch von früher aufheben und alles andere raus. Das, was du nicht brauchst, raus. Was glaubst du, wie schnell du entsorgt bist? Und wie, oh, guck mal, da habe ich Luft. Und dann kannst du in diesem leeren Raum reinrufen und das Echo, da halt es. Ich würde gerade kurz einen Prozess machen. Aber wir hängen an diesen Sachen. Das sind ja wichtige Sachen. Was nimmst du alles im Grab mit? Was nimmst du alles im Grab mit? Glaubst du, dass wir mit dem Lastwagen oder Anhänger noch zu dir mit am Friedhof kommen und das alles noch mit beerdigen? Die ganze Sammlung. Ich habe in Zehlendorf eine Frau beerdigt, reiche Frau, vermögende Frau. Die Frau wohnte in einer riesigen Villa ganz allein. Und riesige Sammlung, die hat aus Ägypten und überall, also präparierte Tiere, Schlangen gehabt, Vögel gehabt, etc. Und jetzt, die Kinder kamen, die sagten, wir werden alles in den Container auf den Müll schmeißen. Ich habe gesagt, machen Sie das nicht, geben Sie wenigstens das Museum ab. Und so weiter. Aber weißt du, was sie gemacht haben? Wahrscheinlich nach der Beerdigung, was soll, die hat alles gesammelt. Die hat alles gesammelt. Und der ganze Garten voller Katzen. Noch dazu. Verstehst du? Und so weiter. Das Leben geht weiter. Die Ewigkeit ist da. Verstehst du? Und was wird es sein, was du bereitet hast? Und du siehst, wie die Seele so der Menschen an diese vergänglichen Sachen hängen. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Wenn du an dieser Welt hängst, an dem vergänglichen Plunder hängst, an diese Bitterkeit und Eifersucht und Neid und Zwietracht und all dem ganzen Klimbim, dir geht es auch so schlecht. Gehorch dem Herrn. Schau dein Leben drüben. Was drüben habe ich einen Palast, drüben habe ich eine Wohnung, drüben habe ich eine ganze Ranch womöglich. Was weiß ich, was ich alles drüben habe, was kein Auge gesehen hat. Und für das gebe ich gerne her. Weißt du, der Glaube ist auch eine Materialisierung. Ich glaube, Tolstoi war das, der bringt eine Geschichte, wie viel Erde braucht der Mensch. Diesen Mann da in der Steppe Russlands, der da Land kaufen will und der sagt, das nehme ich auch noch mit und das nehme ich auch noch mit. Du kennst diese Geschichte. Und was beim Sonnenuntergang, also das, was du an einem Tag umgehst, das Land gehört dir und so weiter. Und weißt du, wie viel Land er gebraucht hat, um nur zu beerdigt zu werden. Und als er erreicht hat, hat er sein Herz hörte auf zu schlagen. Wie viel Erde braucht der Mensch? Überleg einmal. Wie viel Erde braucht ein Mensch? Aber, und auch der Glaube materialisiert sich, der Herr hat für mich Dinge vorbereitet. Wenn ich ihm treu bin, wenn ich sein Reich baue, trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Und das sind Materialisierungen. Der Herr Jesus sagt ja, oder der erzählt vom Reich Gottes, da kommen die Jünger und sagen, Herr, und was ist uns? Wir haben alles verlassen, wir haben alles aufgegeben, wir haben alles auf alles verzichtet. Und der Herr sagt, du werdet hundertfältig wiederbekommen und ewige Leben noch dazu. Das ist Materialisierung. Der Wille Gottes durch Gebet. Plötzlich siehst du Dinge, was die anderen gar nicht sehen. Was kein Auge gesehen hat. In Indien, ein Scheich, ich würde sagen Scheich, er ist auf jeden Fall ein großer König, großer Herr. Er hat einen Traum. Er will einen Palast bauen. Einer der schönsten Paläste der Welt soll gebaut werden für diesen indischen König. Und was passiert? Die suchen überall Baumeister, die finden keinen Baumeister, der ihm so einen Palast bauen könnte. Und dann sagt doch einer, aber ich habe gehört, in Palästina, da hat mal einer gewohnt, ein Zimmermann, der konnte Häuser bauen. Wenn du jemand von diesen Leuten kriegen könntest, der könnte dir vielleicht ein Haus bauen. Eine Geschichte, eine Legende, aber ein wahrer Hintergrund, ein guter Hintergrund, schöner Hintergrund. Und dann hat er einen gefunden, den Thomas, den Apostel Thomas, und hat gesagt, Thomas, kennst du den Zimmermann? Ja, sagt, ich war bei ihm 3 Jahre in der Schule. Ich habe alles von ihm gelernt, ich weiß alles. Ich traue mir zu, dir einen Palast zu bauen, was kein Mensch gesehen hat. Und so gut, du kriegst so viel Geld, was du brauchst. Du kriegst alles Gelände, das ganze Gelände, mach, was du willst. Bau mir einen Palast, das alle Paläste dieser Welt übertrifft. Und weißt du was? Und der Thomas fing an und sagte, danke, werde ich machen. Und weißt du, was der Thomas macht? Verschenkt das ganze Vermögen an Arme. Der König, der glaubt, der baut den Palast für ihn. Und was er macht, er verschenkt alles an Arme. Und dient nur den armen Menschen und so weiter. Und dann kommt der Bruder des Königs vorbei und sagt, hör mal, was habe ich gehört? Dieser Gauner dort von Palästina, dieser Thomas oder wie der da heißt. Weißt du, was der macht? Der verschenkt ein ganzes Vermögen. Der verschenkt ein ganzes Vermögen. Und unser Vermögen, das unser Vater uns gegeben hat, der verplempert das alles, das gibt alles den Armen. Und wir haben gar nichts. Und dann ist der Bruder, der kommt in ein, bekommt Fieber, kommt in ein Nirvana oder so Zustand da, wo er fantasiert. Und was sieht er? Und er ist im Himmel. Und er sieht den Palast seines Bruders, den der Thomas gebaut hat, ganz in Weiß. In einer Schönheit, voll Marmor und Pracht, was er noch nie hier auf dieser Erde gesehen hat. Und dann kam er wieder zu sich und geht zu seinem Bruder und sagt, Bruder, ich habe deinen Palast gesehen. Also hör mal, ich habe deinen Palast gesehen drüben. In so einer Herrlichkeit, in so einer Schönheit, was der Mann gemacht hat. Wo ist der Mann? Ich will auch mein ganzes, die Hälfte meines Vermögens geben. Er soll mir auch einen Palast bauen. Und sagt, Bruder, ist es wirklich wahr? Ja, es ist wahr. Ich habe mit meinen Augen deinen Palast gesehen drüben, das der da gebaut hat. Hier unten ist nichts, aber drüben. Und genau das ist, weißt du, dieses Materialisieren. Die meisten Leute möchten hier auf dieser Erde richtigen Palast haben. Nein, wir transferieren das Geld von hier nach drüben. Wir sammeln Schätze, die im Himmel sind. Und was sind Schätze? Auch Materialisierungen. Was ihr den einem der Geringsten getan habt, meiner Brüder, das habt ihr mir getan, sagt der Herr. Zehnten geben ist nichts anderes, wir materialisieren unser Kapital und wir nehmen von hier diese paar lumpigen Groschen, einen Groschen und dann geben wir dem Heiland diese Schärflein. Das ist Materialisieren. Den Willen Gottes, wir erfüllen den Auftrag Gottes und dann, er wird die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Malachi Kapitel 3. Das ist Materialisieren. Weißt du, wenn drüben deine Schätze angekommen sind, da regnet's. Der Reichtum Gottes, der Segen Gottes, die Herrlichkeit Gottes regnet herab. Wenn du anfängst, dem Wort Gottes zu gehorchen, dann geht's dir wie dem Petrus. Ein Fischfang, du kannst nicht mal heimschleppen, das alles. Petrus gehorcht und es passieren Wunder. Das erste Wunder war auch nichts anderes in Kana, bei Jesus und der Hochzeit des Nathanaels wahrscheinlich. Materialisierung. Wasser wird zu Wein. Kannst du es vorstellen? Weil hier jemand gehorchte. Weil hier jemand sagte, wo es lang geht. Maria sagte, was er euch sagt, das tut. Diese Worte wurden materialisiert. Was er euch sagt, das tut. War nicht das Gebet, sondern der Gehorsam, was die Maria sagte, was er euch sagt, passt auf jedes Wort auf, was er euch sagt. Das ist kein Wort zufällig, kein Wort zu wenig, kein Wort zu viel. Was er euch sagt, das tut. Und das ist, wie sich Dinge materialisieren, wenn du anfängst aufzupassen, was er dir sagt. Hat er gesagt, vielleicht einen ganzen Tag nichts. Eine ganze Woche vielleicht sagt er dir nichts. Vielleicht sagt er dir ein ganzes Jahr nichts. Aber dann sagt er, füll die Krüge mit Wasser. So was Verrücktes. Hat er nicht gesagt, ich soll auf dem Schlossplatz gehen und dort predigen? Nein, füll. Du würdest große Dinge für Gott tun. Aber Gott erwartet keine großen Dinge von dir. Er erwartet Kleinigkeiten. Füll die Krüge mit Wasser. Diese Krüge, die man für Fußwaschung benutzt. Gehorch mal, mach das. Dinge materialisieren sich in unserem Leben, wenn wir die Kleinigkeiten erfüllen. Die Kleinigkeiten sind es, die den Weinberg verderben, und die Kleinigkeiten sind es, die den Himmel in unser Leben bringen. Kleinigkeiten, Lappalien. Das Böse materialisiert sich genauso wie das Gute. Gehorsam und Ungehorsam. Alles zahlt sich aus. Es materialisiert sich. Alles zahlt sich aus. Jede Investition. Weißt du, das Böse, wenn wir Gott nicht gehorchen, materialisiert sich das in Stürme. Denk an Jona, Flucht vor Gott. Oder an Depression, oder an Angst und Panik, an Stress oder Flucht und Vertreibung bei den Juden. Wenn du Gott nicht gehorchst, das manifestiert sich auch. Ein Unfall nach dem anderen. Ich habe dem lieben Gott mal als junger Bursche habe ich versprochen, Herr, ich zahle dir den Zehnten. Ich bin ganz brav. Habe ich eine Woche, einen Monat gezahlt, einen zweiten Monat gezahlt, aber im dritten Monat hatte ich nichts mehr zu zahlen. Weil da habe ich für mein Motorrad, da habe ich so einen schönen verchromten Auspuff gesehen und habe ich gekauft und dann habe ich kein Geld mehr gehabt. Habe ich gesagt, aber lieber Gott, ich zahle nächsten Monat, zahle ich das zurück. Nächster Monat kam und ich habe nichts zurückgezahlt. Und weißt du, was passiert ist? Der Ungehorsam, der Treuebruch Gott gegenüber, das hat sich in das Zehnfache gerecht. Wenn du Gott nicht gehorchst, hol der Teufel das Zehnfache zurück. Da zahle ich lieber meinen Zehnten. Da habe ich einen Unfall gehabt, da war der ganze Auspuff weggerissen, gerade dieser schöne Auspuff, wo ich Gott bestohlen hatte, wo ich Gott was vorenthalten hatte. Und dann habe ich meine Hosen zerrissen, dann war ich krank, dann bin ich an die Wand geklebt. Und im Krankenhaus, und all diese Dinge, was so passiert ist. Weißt du, weil ich Gott betrogen habe, das materialisiert sich auch, der Betrug Gottes. Womit betrügen wir dich? Oder bestehlen wir dich? Mit dem Zehnten, steht in Malachi und so weiter. Und die Juden haben gedacht, warum kommen wir in die Gefangenschaft? Warum kommen die Babylonier oder die Assyrer oder die Völker? Warum werden wir belagert? Unser Ungehorsam materialisiert sich genauso wie unser Gehorsam. Und dann, wenn wir Gott gehorchen, dann fließt es. Dann fließt es. Dann findest du lauter Sonderangebote. Und da lebst du ein Leben voller Sonderangebote. Und manche Sonderangebote werden nur für dich gemacht. Halleluja. Nur für dich, für die Kinder Gottes. So wie die Stürme manchmal nur wegen einem Jona so ein Sturm kommt und alle in großer Not geraten, so kommen die Segnungen manchmal nur für die Kinder Gottes, damit die schnell rauskommen und schnell ein bisschen was zusammenbringen. Matthäus 16, Vers 20. Gehorsam materialisiert sich. Da heißt es, und sie zogen aus an allen Orten, die Jünger, sie gehorchten, was Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigten das Evangelium und der Herr wirkte mit ihnen durch mitfolgende Zeichen. Wenn du das tust, was Gott sagt, tut der Herr das, was du dir erwünscht und ersehnst, erträumst, was er versprochen hat. Und der Herr bestätigte durch mitfolgende Zeichen. Die Bibel sagt, so ist mein Wort. Es kommt nicht leer zurück. Wie der Regen auf die Erde fällt und die Erde befeuchtet, Prophet Jeremia, so ist mein Wort, es kommt nicht leer zurück. Wenn du das Wort Gottes hörst, glaubst und tust, es kommt nicht leer zurück. Es materialisiert sich. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Die Predigt kommt nicht leer zurück. Gott tut, was er gesagt hat und wirkt das, was er gesagt hat. Echtes Gebet ist eine Macht. Wenn du das richtig einsetzt, richtig gebrauchst, er legt seine Worte in deinen Mund. Wenn du nicht nur betest, Lare, einfach was runterleierst, nein, wenn du wirklich von Herzen betest und die Worte Gottes in deinen Mund hast und in deinen Mund bewegst, dann passieren die Dinge, die Gott gesagt hat, dass passieren sollen, aus deinem Mund. Denn er legt seine Worte in deinen Mund und diese Worte wirken. Wenn du im Heiligen Geist betest, wenn du in der Salbung betest, Gott füllt, erfüllt nur seine Worte, die er in deinen Mund gelegt hat. Sie kommen nicht leer zurück, diese Worte. Wir müssen also zuerst einmal sein Wort haben, sein Wort empfangen. Das Wort Gottes muss zu uns geredet haben, muss uns gepackt haben. Wir müssen pitschnass geworden werden, erfüllt werden von seinen Worten. Und dann haben wir keinen Stress, keine Belastung, keine Bedrückung. Dann läuft es, dann funktioniert es. Dann geschieht es, wie er gesagt hat, dein Wille geschehe. Gott gibt uns die verschiedenen Worte für die verschiedenen Ebenen unseres Lebens, die richtigen Gedanken, und es wächst raus aus unserem Leben. So wie bei einem Baum die Frucht rauswächst. Das sind also die Wirkungen, diese Materialisierung, die Frucht von einem Baum, Apfel, Kirsche oder was es auch ist, ist nichts anderes, die Materialisierung von dem, was im Baum drin ist. Was kommt aus deinem Leben raus? Auch die bösen Worte sind Materialisierungen. Worte der Bitterkeit, des Grolls, des Zorns und so weiter. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Auch die bösen Worte kommen nicht leer zurück. Auch die materialisieren sich. Du wunderst dich, wo habe ich den ganzen Ärger her? Das, was man sät, das erntet man. Das ist alles Samenkörner. Jedes Wort ist wichtig. Und wir sollen über unsere Worte wachen, denn wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen über jedes Wort. Denn das ist ja das Spiegelbild des inneren Menschen. Aus dem Herzen materialisiert sich Ehebruch. Aus dem Herzen materialisiert sich Mord. Aus dem Herzen materialisiert sich Lüge oder was weiß ich, Diebstahl, Terror, Rebellion. Aus dem Herzen. Weißt du, was in deinem Herzen drin ist? Du sagst, da ist nichts drin. Ist auch eigentlich. Weißt du, das Herz ist so ein Gummiball. Weiter nichts. Ein paar Kammern, ein paar Klappen und so. Aber was in deinem Herzen drin ist, ich kann es nicht erklären, wie das da reinkommt und wo das alles drin sitzt und wo das alles funktioniert, aber gerade aus deinem Herzen, alles was da drin ist, materialisiert sich. Sorge materialisiert sich. Und wenn du mit deinen Sorgen nicht klarkommst, die fressen deine Knochen auf, dein Rückgrat, wenn du dich über deine Familie ärgerst und die Sachen nicht unter Füße bekommst, dann geht es in die Gelenke, dann geht es in den Nacken, da geht es überall, du bist nur noch belastet. Es materialisiert sich. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Die Seele sitzt wahrscheinlich auch im Herzen. Weiß ich nicht, wo sie sitzt, aber ist egal, wo sie sitzt. Aber es materialisiert sich. Auch dein Glaube, deine Freude am Herrn. Und wenn du Gott abgibst, bist du gleich leichter und schwebst und fliegst. Dann wachsen dir Flügel. Dein Herz ist so etwas wie ein Projektor. Es wirft an die Wand, was da drin ist. Wie ein Projektor, das ist dein Herz. Wie eine Kinoleinwand. Es reflektiert und projiziert nur das, was da drin ist. Und deshalb ist die Frage, was ist in deinem Herzen drin? Das Herz ist nicht schuld. Aber was da drin ist, ist schuld. Diese komischen, blöden Gedanken. Die denken, sie sind frei. Die sind nicht frei, die materialisieren sich alle. Du musst nur einen Menschen, einen traurigen Menschen angucken. Du musst nur einen glücklichen Menschen angucken. Das materialisiert sich. Der geht anders, der läuft anders. Du siehst, wenn einer von der Beerdigung kommt, so kommt er vom Friedhof, schlürft mit den Füßen, Puckel eingezogen, spricht mit niemand, geht an alle vorbei. Und wenn einer Lotto gewonnen hat und die Nachricht bekommt, er hat was gewonnen, der läuft ganz anders. Du siehst, unser ganzes Verhalten wird bestimmt. Und das ist schon, unser Verhalten ist eine Materialisierung unseres Inneren. Wenn du aus der Segenstunde Gottes kommst, aus der Gegenwart Gottes kommst und dem Herrn begegnet bist, da schwebst du. Du willst mit keinem, wenn ich dem Herrn begegnet bin, ich will mit Leuten nichts zu tun haben. Bin ganz ehrlich, ich möchte mit niemandem was zu tun haben. Deshalb komme ich in den Gottesdienst am liebsten gerade die letzte Minute, setze mich dahin, sammle mich, will mich auf den Gott konzentrieren und nicht auf die Sorgen und Probleme. Nachher kann ich mich über Sorgen und Probleme noch ein bisschen rumschlagen, aber ich will mich zuerst mal auf den Herrn konzentrieren. Ich hebe auch keine Telefone ab. Wenn ich ins Auto steige, schalte ich es aus, bis ich wieder Amen gesagt habe und wieder nach Hause gehe. Weißt du, den Herrn. Und der Teufel versteht raffiniert. Immer, weißt du, da machen die Kinder in die Windeln, dann verschütten sie sich, oder da gibt's Knatsch, oder da gibt's alles Mögliche. Und wenn du dann in den Gottesdienst kommst, ist der Tag schon gelaufen. Der Teufel weiß schon ganz genau, wie er dich von Gott wegbringen kann. Und da hat er sich schon seine Macht, da hat er schon die Macht, seine Herrlichkeit manifestiert und materialisiert. Und weißt du, kannst nicht mehr auf die Predigt zuhören. Weißt du, da bist du so abgelenkt, so verdorben. Und Verderben ist nichts anderes, auch eine Materialisierung des Bösen. Bist schon so verärgert, also komm, wenn der schon nur Amen sagen würde. Verstehst du, da sitzt du da und dir muss nur irgendjemand und irgendetwas über die Leber gelaufen sein. Deshalb belaste dich nicht mit Problemen. Womit du dich belastest, das materialisiert sich in deinem Leben. Am besten ist, du entlastest dich. Und ich habe am Mittwoch gesagt, wie schlafe ich gut? Wie schlafe ich gesund? Wie schlafe ich friedlich? Harmonisch. Und ich habe eines festgestellt, ich muss abends gute Nacht, lieber Heiland, sagen. Ich muss Gott alles abgeben. Jesus hat seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen. Das müssen Christen lernen, die meisten können es nicht. Denn wer weiß, ob du morgen noch aufwachst. Aber die Juden sagen im Talmud, die Nacht reinigt den Tag. Aber das musst du Gott abgeben, damit er durchputzt, damit das alles in Waschmaschine kommt und damit alles schön getrocknet wird und damit du morgen wieder frische Sachen anziehen kannst. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren in Jugoslawien, noch unter Tito, und wir sind von Ort zu Ort gefahren, von Gemeinde zu Gemeinde gefahren, und wir schliefen zu 10 Leute in einem Zimmer, Mann und Frau zusammen, alles so egal. Also, und so weiter. Und da war so Vorhang und wir sehen in der Küche Licht. Wir sehen in der Küche Licht und die Leute schlafen nicht in der Küche, die sind irgendwie aktiv. Am nächsten Morgen machen wir unseren Koffer auf, die Wäsche gewaschen und gebügelt. Die Geschwister haben die Wäsche, während wir geschlafen haben, die Wäsche gewaschen und getrocknet und Unterwäsche und alles. Und das von Hand, die haben keine Waschmaschine gehabt. Und dann mit Bügeleisen getrocknet, damit wir alle morgens unsere trockene Wäsche haben. Unsere gute Wäsche haben. Und das ging von Ort zu Ort, wo wir dann waren die ganze Zeit in Jugoslawien unterwegs. Ich will nur eines sagen, während wir schlafen, arbeiten die Engel Gottes. Aber wenn wir Gott nicht die Sachen überlassen und unseren Koffer unter dem Bett und selber sagen, ich wach selbst darüber, kann Gott nichts tun. Wir müssen Gott die Sachen abgeben. Wir müssen da irgendwo hinstellen, wo dann die Tanten, die Mädels, die Schwestern, die dann fleißig waschen und bügeln. Und dann sitzt du, alles fertig, Das jetzt sind fertige Sachen, wachst morgens aus, auf, frische Wäsche, frische Garderobe, alles gebügelt. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Gott möchte uns dienen. Wir nennen Gottesdienst. Das ist nicht Gottesdienst, hier die Versammlung, das ist Predigt. Das ist Versammlung. Aber Gottesdienst ist, wo Gott uns dient. Dein Wille geschehe auf Erden. Gott will uns dienen. Gott will dich bedienen und sagen, Kind, bitte iss mal, stärk dich, denn du hast noch einen weiten Weg. Elia oder Elisa, du musst noch weit gehen, du hast noch Aufträge, du bist nicht fertig. Gott will dich stärken für den Dienst für morgen und übermorgen und nächste Woche. Und das musst du auf übernatürliche Art und Weise vom Himmel aus gestärkt werden. Du brauchst eine Stärkung nicht hier vom Brot, sondern du brauchst die Stärkung von oben. Paulus sagt, heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Auf die Überfahrt, wo alles tobt und wackelt und stürmt. Dein Herz. Wenn dein Herz den Frieden Gottes empfängt, wenn der Wille Gottes in dein Herz fällt und Gott antwortet und Gott wirkt in dein Leben, da passiert etwas. Und dann projizierst du nach draußen. Und dann sagt Paulus, Leute, verzagt nicht, jetzt hört mal mir gut zu, Apostelgeschichte 28, hört mir gut zu, esst jetzt kräftig, stärkt euch, schlagt voll. Und dann schmeißt er alles über Bord. Muss vorstellen, was für ein Wahnsinn. Wir haben noch einen weiten Weg bis nach Rom. Das ist jetzt erst unten dabei, bei Malta. Also bis wir da den ganzen Stiefel da umfahren. Nein, isst und stärkt euch und alles andere raus über Bord. Du siehst also, was für eine Autorität Paulus hat. Heute Nacht ist mir der Herr erschienen. Wenn der Herr dir erschienen ist, dann hast du Vollmacht und kannst sagen, jetzt stärkt euch und isst und macht das und das und das und das. Dann hast du eine ganz konkrete Anweisung und dann sagst, schmeiß das andere raus. Das Schiff wird kaputt gehen, wir werden auflaufen, aber die ganze Mannschaft wird gerettet werden. Und so kam's. Und so kam's. Und so kam's auch. Und es kommt, was Gott sagt, wenn du Gott gehört hast. Die meisten hören Gott nicht. Die meisten sind so abseits und abwesend. Dein Herz ist so ein Projektor. Das, was da reinkommt, kommt auch raus. Wovon ist dein Herz voll? Deshalb heißt es in Sprüche 4,23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Bewahre dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Pass auf dein Herz mehr auf, als auf deine Füße und Hände und Kopf und Gehirn und Augen, auf dein Geld. Behüte dein Herz mehr als alles, was du zu bewahren hast. Dein Auto, deine Familie. Wenn du dein Herz bewahrst, hast du alles bewahrt. Wenn du dein Herz bewahrt hast. Bewahre dein Herz. Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoff auf ihn. Du wirst nicht von außen verändert, sondern von innen her. Von dem, was dein Leben wirklich ausmacht. Dieses gewisse Etwas, kannst nicht erklären, kannst nicht definieren, was es genau ist, aber es ist etwas, bewahre dein Herz mehr als alles andere, als deine Religion, als deine Bibel, dein Erbe, deinen guten Ruf, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Und das gibt dir die richtige Einstellung. Dein Herz führt dein Leben, dein Herz bestimmt dein Leben, dein Herz ist es, wo das Drehbuch drin geschrieben ist. Und fang an, dein neues Leben aus Gott zu leben. Hier drin, in deinem Herzen. Hab ein gutes Bild von Gott in deinem Leben. Und sag, Herr, guck mal, bisher habe ich so ein blödes Bild, so einen buckligen, kranken, gebrechlichen Menschen immer vor mir gehabt. Aber jetzt sehe ich diesen Helden, diesen dynamischen Mann oder Frau, nach deinem Bild geschaffen, nach deinem Ebenbild. Kannst du Gott vorstellen an Krücken, der humpelt, im Rollstuhl, mit einer Brille, Hörapparat, Gebiss. Kannst du dir Gott vorstellen? Nein, ich nicht. Für mich ist Gott das vollkommenste Wesen, das überhaupt existiert. Und das ist dein Vorbild. Und wir sind sein Abglanz. Wir sind sein Ebenbild. Und wir sollten nach dem Bild Gottes anfangen zu leben. Herr, das ist es. Alles andere ist nicht echt. Alles andere ist nur Nachahmung, was weiß ich, verdorbenes Bilder. Fange an, dein Leben so zu sehen, wie Gott dein Leben sieht. Fang an, dein Leben so zu fühlen, wie Gott dein Leben fühlt. Dein Leben braucht ein neues Drehbuch. Dein Leben braucht ein neues Drehbuch, eine neue Geschichte. neuen Inhalt. Gib deinem Leben ein neues Drehbuch. Dein Wille geschehe hier, wie er bereits im Himmel geschrieben ist. Verwandle dein Glauben in Schauen. Fang an, so zu leben, wie Gott lebt. Leb nicht mehr das alte Leben von früher. Du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Du bist jetzt ein Beter, ein Gläubiger. Es gibt ein altes Lied. Beter sind Wundervollbringer, heißt es. Und du bist ein Wunder, solltest ein Wundervollbringer werden, durchs Gebet. Beter sind Wundervollbringer, einsam in finsterer Nacht. Beter sind Weltenbezwinger, wartend auf stiller Wacht. Beter sind sterbende Krieger, trotzend dem König zu gut. Beter sind Satansbezwinger, die materialisieren alles. Priester aus edlem Blut, Beter sind bettelnde Fürsten, haben viel Güter sie gleich, glüht doch in ihnen ein Dürsten, Seelen für das Reich Gottes. Stehen die Beter zusammen, glaubend mit Vollmacht am Thron, mächtig dann lodern die Flammen, königlich ist dann ihr Lohn. Toben auch teuflische Kräfte, kennst du den nächtlichen Schrei? Beter tun Siegesgeschäfte. Beter tun Siegesgeschäfte. Beten den Tag herbei. Beten den Tag herbei. Alles materialisierend. Das sind Beter. Gläubige. Wundervollbringer. Die schaffen Heldentaten. Wann hast du zum letzten Mal eine Heldentat vollbracht? Für dich eine Heldentat. Und du sagst, gut Johannes, prima. Wann hast du zum letzten Mal so Triumph gehabt? Wann hast du zum letzten Mal triumphiert? Wir triumphieren mit Christus. Da, wo du sagst, gut, wenn dich auch niemand lobt, aber dass du sagst, danke Vater, ich habe es geschafft mit deiner Hilfe. Beter sind Weltenbezwinger. Wann hast du dich das letzte Mal selbst bezwungen? Da war Kirschtorte oder Erdbeertorte, Schlagsahne und so weiter. Und du bist vorbeigegangen, der Saft lief zusammen und der lief schon aus dem Mund raus. Nein. Das mache ich nicht. Weltenbezwinger. Wann hast du Resultat und Ergebnis in deinem Leben gehabt? Wann hat sich etwas von deinem Glauben, von deiner Selbstkontrolle, sich etwas materialisiert in deinem Leben? Selbstkontrolle materialisiert sich? Nein, nichts für mich. Essen Sie ruhig, aber es ist nichts für mich. Trinken Sie ruhig, nichts für mich. Weißt du, das ist Selbstkontrolle. Das ist eine Materialisierung. Alle sind aufgeregt und du sagst, oh, Lob und Dank, Heiland, ich danke dir, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Alle spielen verrückt. Alle kaufen jetzt Aktien oder Gold oder Silber oder sonst was. Und du sagst, oh, vergessen Sie was. Ich gehe lieber in Urlaub. Ich mache lieber das. Oder ich gebe jetzt den Armen, kaufe ich Brot. Der Glaube materialisiert sich. Beter tun Siegesgeschäfte. Wir teilen die Beute, triumphieren. Die haben eine Ausstrahlung. Beter haben eine Ausstrahlung. Tun Siegesgeschäfte. Das merkt man ihnen. Die sind anders. Bei denen, die ticken anders. Die Jünger, als Pfingsten kam, bei denen hat sich auch etwas materialisiert. Feuerzungen. Wann bist du mal vom Feuer Gottes gepackt worden, ergriffen worden, begeistert gewesen? Das materialisiert sich. Das spürt man, das sieht man. Weißt du, Gott materialisiert sich durchweg. Nimm das Alte Testament, Donner und Blitz und Erdbeben und Wolken. Diese Wolkensäule, 40 Jahre lang war die Wolkensäule da. Wasser aus dem Fels, das ist nichts anderes wie Materialisierung. Brot, Manna, jeden Tag frisches Manna. Die Auferstehung Jesu ist nichts anderes auch als eine Materialisierung des Grabes leer. Was wollt ihr jetzt? Schaut, wo ihr hingelegt habt. Da ist nichts, da sind nur die Schweißtücher und da sind die Leinentücher. Wir brauchen Zeichen des Glaubens. Etwas, das sich in unserem Leben auswirkt. Die ersten Christen, bei denen hat sich auch der Glaube materialisiert. Mit Freuden brachen sie das Brot, Apostelgeschichte 2,46. Mit Freuden brachen sie das Brot in den Häusern, das sie gesehen, die essen gerne, denen schmeckt's. Nicht nur Abendmahl, sie brachen das Brot mit Freude. Sie haben nicht gejammert, wir haben nichts. Sie haben gesagt, guck mal, was der Heiland uns alles noch geben wird, was wir noch alles haben und was wir aus wenig viel machen können. Sie brachen mit Freuden das Brot. Sie haben mit Freuden gegessen, mit Freuden getrunken, mit Freuden Geburtstag und alle. Sie haben alles gefeiert mit Freuden. Sie brachen das Brot mit Freuden. Das ist nicht Abendmahl, nicht nur, ist Abendmahl auch, aber es ist nicht nur. Sie waren täglich beieinander. Sie verkauften alles, was sie hatten und brachten das in der Gemeinde. Sie hatten Begeisterung, sie haben Freude, sie haben Schwung, sie haben Pep gehabt. Und dann das Wachstum der Gemeinde, das ist auch nichts anderes wie eine Materialisierung des Glaubens. Große Apostelgeschichte 6, Vers 1, große Scharen kamen zum Herrn. Leute kamen zum Glauben, weil sie das lebten, was sie glaubten. Sie lebten das aus. Und das ist die Materialisierung unseres Glaubens. Wir leben das aus, was wir glauben. Wir haben nicht nur im Kopf, wir haben nicht nur im Herzen, wir haben in den Händen und in den Füßen. Ja, ja, da kribbelt's, da krabbelt's. Wir haben in den Händen und Füßen nicht nur Theorie. Weißt du, bei uns ist der Glaube oft viel zu hoch, so im Kopf. Wir wissen alles perfekt. Wir wissen, wie man es macht. Die Pharisäer, die wussten ganz genau, was richtig und falsch ist. Sogar jeder Komma, jedes I-Pünktchen, alles war ihnen so wichtig. Aber es ist nichts passiert. Und Jesus, so ein Dorfprediger aus Nazareth, Wanderprediger, der nicht einmal Theologie studiert hat. Wo kommt das alles her? Jesus hat keine Theologie studiert, keine Philosophie studiert. Jesus war ein ganz einfacher Zimmermann, Handwerker, Landjunge. Aber er redete in Vollmacht. Was er sagte, das hat Hand und Fuß gehabt. Verstehst du, Materialisierung, Hand und Fuß. Nicht nur Kopf, nicht nur Theorie, nicht nur Verstand. Das hat Hand und Fuß gehabt. Unser Glaube muss Hand und Fuß haben. Verstehst du, was das heißt? Man muss sehen. Jeder Schritt, man muss die Schritte sehen, die wir machen. Glaubensschritte, Entscheidungen, die wir treffen, Taten, die aus unserem Herzen kommen. Was glaubst du, was die Hände sind? Soll ich dir sagen, was die Hände sind? Nichts anderes wie die Verlängerung des Herzens. Die kommen aus dem Herzen, die, so aus der Seite hier. Das sind die Hände. Die Hände sind nichts anderes als Verlängerung des Herzens. Die wachsen aus dem Herzen raus. Und du kannst nur das tun, was im Herzen drin ist. Und was du im Herzen nicht drin hast, das kannst du auch nicht vollbringen. Dein Wille geschehe. Das, was hier im Herzen ist, das muss über die Hände übertragen werden. Aber wir sehen in der Bibel, so viele Leute hatten eine steife Hand oder steife Hände. Sie konnten die Hände nicht bewegen. Also der Teufel versucht es uns lahm zu legen, dass wir die Hände nicht bewegen können, dass wir nichts geben können, nichts anfassen können, nichts halten können, niemand unterm Arm greifen können, niemand aufrichten können, niemand stützen können, nichts vollbringen. Steife Hand. Religion macht die Menschen steif. Du brauchst wieder Bewegung. 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 Große Scharen kamen zum Glauben. Die Willigkeit ist so ein Kennzeichen der Materialisierung des Menschen. Ich will, Herr, steh mir bei. Und dann tust du etwas von dir aus. Von dir aus, nicht von Gott aus. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel passiert. Du weißt ganz genau in deinem Unterbewusstsein, das ist dieses Jenseits, dieses Drüben, die andere Seite, dieses Verborgene. Du weißt in deinem Inneren, das ist es. Tu das. Wir haben am 5. Juli Taufe. Und du bist noch nicht getauft, rein ins Wasser. Gar nicht mehr groß diskutieren und fragen, ist das was für mich, ist das nichts für mich oder für wen ist das jetzt? Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse oder Zehnten gebe oder Zeugnis gebe oder andere Liebe und so weiter. Du bist hier auf dieser Welt, Bruder, Schwester, um den Willen Gottes zu tun. Glaubst du das? Gottes Willen umzusetzen, den Himmel sichtbar zu machen, den Himmel übertragen, das, was du im Geiste siehst, im Geiste schaust, im Geiste erlebst, im Geiste empfängst, nehmen und hier übertragen. Du bist diese göttliche Kardanwelle. Du bist dieser Projektor, das es von oben nimmt. Und mach genau so Moses von der Stiftshütte. Und mach Moses genau so, wie du das oben gesehen hast. Bau genau so, gar nicht anders. Bau, wie du das gesehen hast. Bau dein Leben so auf, wie Gott es dir gezeigt hat. Das ist die Bibelschule. Das ist die Bibelstunde. Das ist die Versammlung. Du siehst im Geist, oh, die Stiftshütte, den Altar, den Leuchter, Schaubrotetisch und alles, was so in dieser Stiftshütte alles drin war. Und du siehst, wie das Dach ist aus. Das Dach ist gar nicht so vornehm. Weißt du, das Dach von der Stiftshütte, ganz schnell, es war aus Ziegenhaar. Aus Ziegenhaar. Das, wenn's kalt war, zog sich zusammen. Wenn es warm war, ließ es Luft durch. Wenn es regnete, fing das Wasser ab. Das war Ziegenhaar. Und von draußen, da haben die Leute gedacht, oh Mensch, so ein billiges Zelt. Und da will der liebe Gott drin wohnen. Aber innen drin, voll Herrlichkeit. Da war alles überzogen von der Herrlichkeit Gottes. Und Gott wollte sogar, und jetzt halte ich fest, im Dunkeln wohnen. Gott brauchte keine Kerzen. Gott braucht auch heute keine Kerzen, kein Licht und kein Strahle und nichts. Gott wollte im Dunkeln gehen. Und wenn der hohe Priester reinging in das Allerheiligste und dann das Opfer brachte, machte den Vorhang auf und hat sich das Licht entzündet. Von selbst. Wahrscheinlich Neonröhre. Irgendwas war es dergleichen. Das ist ein Mysterium, dass das Licht sich von selbst entzündet hat. Weißt du, das, was wir hier empfinden mit diesen Neonröhren und sonst was, die sich von selbst entzünden, das hat der liebe Gott schon vor 5000 Jahren gehabt, 10.000 Jahren, 100.000 Jahren gehabt, von der Ewigkeit her gehabt. Weißt du, da macht der Priester und Gott sagt, kein fremdes Feuer. Ihr müsst da nicht irgendwelches Feuer nehmen. Ich will mein Feuer von meinem Altar, das Feuer von meinem Altar wird das Opfer verzehren. Und deshalb hat Gott auch beim Elia das Feuer vom Himmel fallen lassen und nicht irgendein Feuer von was weiß ich woher. Das übernatürliche Feuer. Gott will übernatürlich in seiner Gemeinde wirken und sie manifestieren. Und das ist, was den Glauben bestärkt und begründet. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott. Denk an Elia. Und die Baalspriester, die haben gebrüllt und geschrien und sich geritzt und sich kasteit und sich gequält. Wenn du mit Gott richtig stehst, musst du gar nichts machen. Ein Gebet von 54 Worte, das ist das Gebet von Elia gewesen. Der hat den Altar gemacht, wie Gott es wollte, das Opfer selber zubereitet, wie Gott es wollte und draufgelegt das Opfer und hat dann ein einfaches, schlichtes Gebet gesprochen, 54 Worte, das also gar kein langes Wort. Und Elia war ein Mensch wie du und ich, steht beim Jakobusbrief. Und er sprach, und jetzt, genau zu der Stunde, in dem Zeitpunkt, wo man Abendopfer, das Abendopfer bringt und so weiter, in dem Moment, jetzt, zündet sich und fällt das Feuer runter. Und weißt du, das Feuer war so massiv und so stark, dass sogar die Steine aufleckte. Nicht nur das Opfer und nicht nur sogar den ganzen Altar, der war weggeleckt. Sag mir, was das war. Das war was Gewaltiges. Und das, was machen die Leute? Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Da brauchst du keine Lobpreisstunde mehr, da brauchst du keinen Gottesdienst mehr, wenn so Gott sich materialisiert, dass er sogar den Altar wegleckt, die Steine wegleckt, das Opfer wegleckt. Und der Elia war noch so übermütig, der begießt noch den ganzen Altar mit Wasser, damit nicht mehr ein Frommer kommen kann und sagen, das hat sich von selbst entzündet bei der Hitze. Nein. Und dann müssen auch die Baalspriester kapitulieren, dann müssen die ganzen Religiösen kapitulieren, dann muss der Antichrist kapitulieren, wenn das Feuer vom Himmel fällt auf diese Art und Weise. Und es muss alles exakt nach dem Willen Gottes sein. Dein Wille geschehe. Elia hat es von oben, vom Himmel her gesehen, von Gott her gewusst, so muss es gemacht werden und nicht anders. Und er hat es exakt gemacht, wie Gott es wollte, nach der Zahl der Kinder Israel. Und hat exakt auch das Opfer zu zerlegt, Fett raus, Fett kommt nicht auf den Altar. Hat genau gemacht, wie Gott gesagt hat. Und wenn du genau so machst, wie Gott in seinem Wort dir das und jenes gesagt hat, wie er dir offenbart hat, sein Wort durch seinen Heiligen Geist. Wenn du das so machst, ich sag euch, in dem Moment, wenn der richtige Moment kommt, Zeit des Abendopfers, wo im Tempel das Opfer gebracht wird und jetzt, damals gab es keine Uhren, aber er spürte innerlich, jetzt ist die Zeit, die Zeit des Abendopfers, des Abendgebets, jetzt geht die Sonne unter, verschwindet die Sonne, jetzt. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott. Lass uns aufstehen und lass uns zum Herrn kommen. Und heute Abend ist mir ein Anliegen, dass du heute Abend erlebst, wie der Wille Gottes in deinem Leben passiert. Nicht nur im Himmel, über dein Leben, in der Ewigkeit oder auch in der Bibel oder bei anderen. Bei dir muss der Wille Gottes passieren. Lass unsere Hände zum Himmel ausstrecken und lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich bin dein Kind. Ich liebe dich und ich möchte, dass dein Wille bei mir in meinem Leben geschieht. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Jetzt. Und erwarte von Gott heute Abend, dass irgendetwas passiert, was passieren sollte. Wenn du Heilung brauchst, dass Heilung kommt. Wenn du Sieg brauchst, dass Sieg kommt. Wenn du Vergebung brauchst, dass Vergebung kommt. Wenn Trost brauchst, dann, dass der Trost kommt. Dein Wille geschieht jetzt, Vater. Ich danke dir. Oh, Halleluja, dass die Stürme sich stillen und dass alles wieder in Ordnung kommt und dass es alles so kommt, wie du es haben willst. Ich danke dir, Vater. Ich preise dich, wink dem Herrn zu. Gott ist ein Gott, der mit Feuer antwortet, mit Sieg antwortet, mit Kraft antwortet, mit Stärke antwortet. Gott ist ein Gott, der uns hilft. Halleluja, Vater, ich danke dir. Preis Gott. Halleluja, erwarte Gottes Eingreifen. Erwarte Gottes Wunder. Und wenn du betest, du bist Satans Bezwinger, Weltenbezwinger. Halleluja, halleluja. Oh, in deinen Händen liegt Dynamik. In deinen Händen liegt Kraft. In deinen Worten. Wenn du betest im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, gewaltige Dinge geschehen. Du musst nicht betteln. Weißt du, die Bettelei ist nichts für Volk Gottes. Kinder Gottes betteln nicht. Kinder Gottes sind Weltenbezwinger. Sie sind bettelnde Fürsten, jawohl, da sind sie. Sie haben die Fülle, aber sie erwarten alles vom Herrn. Sie wissen, Gott hat noch viel mehr, als was wir als Fürsten besitzen. Praise Gott, Halleluja. Halleluja, ich spüre die Gegenwart Gottes und Gott ist bei dir heute Abend. Amen.